Stellt euch das mal für einen kurzen Moment vor. Eine KI, die nicht mehr nur auf Kommando so ein paar Zeilen Code ausspuckt, sondern ein System, das wie so ein leitender Ingenieur eine komplette, total verschachtelte Softwarearchitektur plant. Und dann schlüpft die selbstständig in die Rolle des Programmierers, führt mal eben 1000 Änderungen pro Sekunde in eurer Codebasis aus. Und das ist der Wahnsinn. Wenn sie auf einen Fehler stößt, schreibt sie einfach ihre eigene Arbeitsumgebung um das Problem zu lösen.
Ja, genau.
Und im nächsten Moment, also auf einer völlig anderen Plattform, analysiert exakt dieselbe zugrunde liegende Intelligenz in Echtzeit eure ärztlichen Befunde und Blutwerte.
Krass, ja.
Also genau an diesem Wendepunkt der Technologie stehen wir heute. Willkommen zu einer neuen Folge des LLM-Magazins. Wir tauchen heute extrem tief ein in die absolute Speerspitze der Tech-Welt. Ich habe mich in den letzten Tagen da richtig reingegraben und die Mission für unsere heutige Analyse ist klar.
Richtig.
Wir wollen herausfinden, wie KI gerade diesen massiven Sprung macht. Vom reinen, passiven Nachschlagewerk hin zu hochaktiven, planenden Agenten. Also Systeme, die quasi unsere Infrastruktur, die Softwareentwicklung und ja, letztlich unseren ganzen Alltag komplett neu definieren.
Absolut.
Und um diese ganzen Puzzleteile zusammenzusetzen, habe ich mir natürlich wieder die beste analytische Stimme der Vernunft ins Studio geholt. Wir wollen das heute mal gemeinsam entschlüsseln.
Hallo zusammen. Ja, wir erleben da gerade tatsächlich so einen fundamentalen Paradigmenwechsel. Wir verlassen im Grunde diese Phase, in der wir KIs eigentlich nur als reine Textgeneratoren betrachtet haben.
Mhm. Diese klassischen Chatbots halt.
Genau. Und wir betreten jetzt wirklich die Ära der autonomen Umsetzung. Aber um zu verstehen, wieso diese Systeme jetzt plötzlich so extrem eigenständig handeln können, müssen wir uns zuerst mal ansehen, was sich da an der grundlegenden Logik eigentlich verändert hat.
Genau da setzen wir an, also beim Motor unter der Haube sozusagen, der rohen Denkleistung. Nehmen wir mal das neueste Modell von Anthropic, also Claude Opus 5. Wenn wir uns da den ARC-AGC-3 Benchmark ansehen, dann stehen da plötzlich 30,2% Erfolgsquote auf dem Papier.
Ja, und das ist ein Punkt, da muss man kurz einhaken. Das wirkt ja auf den ersten Blick wie eine, naja, eine ziemlich miserable Schulnote, oder?
Ja, total. Klingt nach durchgefallen.
Richtig. Aber man muss das mal in Relation setzen. Der absolute Rekord vor Opus 5, der lag bei gerade mal 7,8%.
Wahnsinn.
Das war aufgestellt von OpenAIs GPT-5 Sol. Wir sprechen hier also von fast einer Vervierfachung der Leistung beim absolut schwierigsten Test, den wir aktuell für maschinelle Intelligenz überhaupt haben.
Ja, und bei den etwas leichteren Versionen, also Iris-C AGI 1 und 2, da rasiert Opus 5 ja komplett durch. Also mit 97,5% beziehungsweise 90,4%.
Absolut.
Aber lass uns mal kurz darüber sprechen, warum dieser dritte Benchmark so ein absolutes Monster ist. Das Modell hat da 5 Testumgebungen geknackt, die vorher als komplett unbesiegbar galten.
Mhm.
Und es hat dabei eigenständig diese sogenannten Spiegelungsgleichungen formuliert. Also für mich klingt es so, als würde ein Schüler nicht mehr nur die Lösungen für den Mathe-Test auswendig lernen, sondern fängt plötzlich an, die Prinzipien der Mathematik wirklich selbst zu verstehen. Bewegen wir uns da jetzt endlich weg von diesem bloßen Erraten des nächsten Wortes?
Das trifft den Kern eigentlich perfekt. Weißt du, dieser ARC-Benchmark, der wurde ja von François Chollet entwickelt. Und der testet eben kein kristallisiertes Wissen.
Also keine Fakten aus dem Internet?
Genau, Dinge, die man einfach abrufen kann, spielen da keine Rolle. Es geht um fluide Intelligenz. Die KI bekommt da so visuelle, logische Rätsel in Rastern präsentiert, die wirklich völlig neuartig sind. Die kann also nicht in ihren Trainingsdaten nachschauen, weil diese spezifischen Rätsel dort schlichtweg nicht existieren.
Ah, okay. Sie muss also quasi das Prinzip auf dem Spielfeld erkennen, während das Spiel eigentlich schon läuft. Oder?
Exakt. Und deine Analogie mit den Spiegelungsgleichungen ist da das perfekte Beispiel. Die KI sieht eine total abstrakte Form, erkennt dann selbstständig, dass es da eine unsichtbare Symmetrieachse gibt und anstatt jetzt einfach nur wild Pixel zu raten, formuliert sie im Hintergrund eine echte mathematische Regel.
Krass.
Ja, also eine Gleichung, um diese fehlenden Teile der Form zu berechnen. Sie abstrahiert da ein geometrisches Konzept, das ihr für dieses spezifische Problem niemand vorher beigebracht hat. Wir sind hier also wirklich beim deduktiven Schlussfolgern angekommen. Das ist bahnbrechend. Besonders wenn wir an dynamische Unternehmensentscheidungen denken, zum Beispiel im E-Commerce, wo sich Parameter sekündlich ändern.
Okay, wenn wir jetzt also ein System haben, das solche logischen Rätsel in Echtzeit entschlüsselt, dann stellt sich ja direkt die nächste Frage. Was passiert, wenn wir diese Intelligenz nicht mehr nur in einer Chatbox einsperren, sondern ihr wirklich Werkzeuge in die Hand geben?
Die Agenten.
Genau. Ich spreche von Agentenschwärmen. Wir sehen das gerade sehr extrem bei Cursor. Die Art und Weise, wie Software geschrieben wird, wird da gerade komplett auf den Kopf gestellt. Die haben nämlich eine Zweiteilung eingeführt. Es gibt jetzt Planeragenten und Arbeiteragenten.
Ja, und das ist ein extrem kluger architektonischer Schachzug. Damit lösen die nämlich ein massives Problem von großen Sprachmodellen, die sogenannte Kontextüberlastung.
Ja, aber bevor wir in die technische Lösung gehen, guck dir mal die Auswirkungen an. Die schreiben plötzlich 1000 Commits, also feste Codeänderungen pro Sekunde.
Ja, unvorstellbar eigentlich.
Zuvor waren das 1000 pro Stunde, was ja auch schon schnell war. Und diese Merge-Konflikte, also wo sich Code von verschiedenen Programmierern überschneidet und alles crasht, die sind von über 70.000 auf unter 1000 eingebrochen.
Das ist eine gigantische Ersparnis an Debugging-Zeit.
Absolut. Und nebenbei ist die Codebasis von über 64.000 Zeilen auf unter 10.000 geschrumpft, während die Testergebnisse mal eben auf bis zu 85% hochgeschossen sind.
Mhm.
Das ist für mich, als würde so ein Meisterarchitekt, also der Planer, den Bauplan entwerfen und er koordiniert dann einen Schwarm von 1000 perfekt abgestimmten Mauern, die blind jeden Stein richtig setzen, anstatt dass da 1000 Handwerker wild durcheinander bauen.
Dein Architektenvergleich funktioniert deshalb so gut, weil er genau dieses Kontextproblem veranschaulicht. Bisher haben wir ja immer versucht, einem einzigen riesigen Modell eine komplette Codebasis von 100.000 Zeilen in den Kopf zu drücken.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, bau ein neues Feature. Das Modell fängt an, vergisst aber bei Zeile 5000 schon wieder, welche Variablen es ganz oben definiert hat. Es fängt an zu halluzinieren, der Code bricht und zack, landen wir bei diesen 70.000 Merge-Konflikten.
Und Cursor umgeht das jetzt, weil der Planeragent den Code gar nicht mehr selbst schreibt.
Richtig. Der Planer also ein massives Modell wie Opus 5, der schaut sich nur die grobe Architektur an, er definiert die Schnittstellen, zerlegt das in hunderte winzige Mikrotasks und die gibt er an die Arbeiteragenten.
Verstehe.
Das sind viel simplere, schnellere Modelle. Die kriegen als Kontext nur die 50 Zeilen, die für sie relevant sind. Die können sich in der Komplexität also gar nicht verheddern. Und das erklärt auch, warum die Codebasis so stark schrumpft. Der Planeragent erkennt Redundanzen, die einem menschlichen Team über Monate einfach entgangen sind. Das macht die Softwareentwicklung natürlich radikal billiger und schneller.
Wobei, also die Kosten für so einen Durchlauf, die variieren ja noch extrem, ne? Das ging im Test von rund $1.300 bis hoch zu über $20.000.
Ja, je nachdem, wie oft man die großen Modelle anfunkt.
Genau. Aber lass uns mal beim Thema Autonomie bleiben, denn jetzt wird es wirklich abgefahren. Wir müssen über diese selbstoptimierenden Harness sprechen, also Frameworks wie Harness X oder Self-Harness.
Oh ja.
Wir haben jetzt also diese Agenten, die Code schreiben. Aber was passiert, wenn die an der Ausführungsumgebung scheitern? Normalerweise ruft die KI nach einem Entwickler. Harness X macht das jetzt selbst, und zwar über eine vierstufige Pipeline.
Diese vier Stufen, die sind wirklich der eigentliche Durchbruch in der Agentenautonomie. Das sind Digester, Planner, Evolver und Critic. Lass uns das mal an einem simplen Beispiel durchspielen. Ein Agent soll Daten aus einer Datenbank ziehen, scheitert aber, weil das Tool die Formate falsch interpretiert.
Er kriegt also einfach eine Fehlermeldung.
Genau. Und jetzt setzt der Digester ein. Der liest nicht nur den Fehler, der analysiert den kompletten Ausführungsverlauf und erkennt den Engpass. Er merkt also, das Datenbanktool taugt nichts.
Okay.
Dann übernimmt der Planner und entwirft eine Strategie für ein besseres Tool. Der Evolver programmiert das dann tatsächlich und baut es in die Umgebung ein.
Der schreibt sich sein Werkzeug also einfach selbst neu.
Exakt. Und der Critic prüft am Ende, ob es funktioniert. Alles vollautomatisch.
Das ist so irre. Und das bedeutet, beim Terminal Bench 2.0 ist die Erfolgsquote von 40,5 auf fast 62% gestiegen. Und das Krasse ist, ohne dass auch nur ein Parameter in den Modellgewichten der KI verändert wurde.
Ja.
Später kamen durch so eine Koevolution nochmal 4,7% dazu. Aber da muss ich jetzt mal kritisch einhaken. Das klingt doch, als würde die KI während der Fahrt den Motor ihres eigenen Autos tunen. Ist das nicht ein völliger Kontrollverlust für uns Entwickler?
Es ist definitiv eine Verschiebung der Kontrolle. Du kontrollierst nicht mehr den exakten Weg, sondern nur noch das Ziel. Die Modellgewichte anzupassen kostet ja Millionen.
Ja, riesige Rechenzentren.
Genau. Harness X ändert nicht das Gehirn der KI. Es räumt ihr quasi nur den Schreibtisch auf. Wenn du einem menschlichen Entwickler eine Aufgabe gibst, diktierst du ihm ja auch nicht seine Tastenkombinationen. Du überlässt ihm das Wie.
Mhm, stimmt eigentlich.
Das machen wir jetzt mit Agenten. Das macht es extrem billig und skalierbar.
Okay, aber ein genialer Arbeiter, der rasend schnell Code schreibt, der ist ja wertlos, wenn er ein schlechtes Gedächtnis hat oder unsauber arbeitet, oder?
Absolut.
Und da kommen jetzt neue Tools ins Spiel. Lass uns zuerst über das Gedächtnis reden, also Emma Agent. Forscher der National University of Singapore haben sich das angesehen. Bisher galt ja RAG, also Retrieval Augmented Generation, als der heilige Gral der KI-Suche.
Mhm.
Jetzt ersetzen die das durch aktive Gedächtnisrekonstruktion. Und plötzlich sinken die Prompt-Tokens von 632.000 auf 118.000, während die Leistung bei komplexen Denkaufgaben um bis zu 23% steigt.
Ja, ein riesiger Sprung.
Aber wieso ist RAG jetzt plötzlich veraltet und, wie die sagen, passiv? Ich dachte, das wäre das Nonplusultra.
Naja, RAG funktioniert im Grunde wie eine glorifizierte Suchmaschine mit Steuerung F.
Okay.
Du gibst der KI einen Prompt, das System nimmt ein paar Stichworte, durchsucht eine Vektordatenbank und kippt die Textbausteine einfach blind ins Kontextfenster. Oft sind 90% davon völlig irrelevant. Das verwirrt die KI und verschlingt eben diese gigantischen Mengen an Tokens.
Es ist also, als würde RAG einfach stumpf eine komplette Akte lesen, während MMR-Agent eher wie so ein Detektiv vorgeht, der aktiv Indizien verknüpft.
Genau das. Emma-Gen baut einen aktiven Arbeitsgedächtnisgraphen auf. Es sucht einen ersten Hinweis, bewertet den und entscheidet dann, okay, basierend darauf schaue ich jetzt gezielt in einer anderen Datenbank weiter.
Ah, Schritt für Schritt.
Richtig. Es rekonstruiert den Kontext, wie ein Mensch sich erinnert. Dadurch landen nur hochrelevante Infos im Prompt, was extrem tokensparend ist. Das ist essentiell für Unternehmen, die zum Beispiel riesige Mengen an Kundendaten verwalten müssen.
Und damit neben dem Gedächtnis auch der Code sauber bleibt, gibt es jetzt Linter v Ruff, also in der neuen Version 0.16.0, ein Python-Linting-Tool. Die haben mal eben die standardmäßig aktivierten Regeln von 59 auf 413 hochgeschraubt.
Ja.
In einem Test mit Squirrelite Utils haben die über 1600 Fehler gefunden und davon über 1500 völlig automatisch behoben. Mit einem super simplen Befehl UVX Ruff Check Fix.
Und das ist genau der dringend nötige Sicherheitsgurt, wenn du Agenten hast, die 1000 Commits pro Sekunde pushen.
Das kann kein Mensch mehr kontrollieren.
Eben. Kein Review-Team der Welt kommt dahinterher. Du brauchst ein System, das absolut gnadenlos automatisiert jeden Syntaxfehler und jede ineffiziente Schleife killt. Ohne Ruff würdest du in Stunden eine technische Schuld anhäufen, die alles lahmlegt.
Okay, fassen wir mal kurz zusammen. Wir haben jetzt KIs, die logisch schlussfolgern, die in Teams arbeiten, die ihre Tools selbst reparieren, die ein aktives Gedächtnis haben und extrem sauberen Code schreiben.
Mhm.
Aber all diese Agenten, die brauchen ja eine völlig neue digitale Autobahn, oder?
Definitiv.
Und da kommt Railway ins Spiel. Ein Cloud-Startup, das sich gerade 100 Millionen Dollar in einer Serie B gesichert hat, um AWS anzugreifen. Die bauen eine KI-native Infrastruktur, komplett vertikal integriert. Wir reden hier von Deployments in unter einer Sekunde.
Das ist der Wahnsinn.
10 Millionen Deployments pro Monat, 1 Billion Anfragen, 65% Kostensenkung und 10-fache Entwicklergeschwindigkeit. Die haben 2 Millionen organisch gewonnene Entwickler. Warum ist diese Geschwindigkeit plötzlich so wichtig?
Weil Latenz der Tod für autonome Agenten ist. Stell dir vor, HarnessX schreibt ein Werkzeug und muss es testen. Wenn das Deployment bei AWS 30 Sekunden dauert, weil Container hochfahren und Netzwerke routen müssen,
dann bricht die Schleife zusammen.
Genau. Ein Agent, der tausende Lösungswege pro Minute evaluiert, der muss seinen Code in Millisekunden ausführen können. Railway eliminiert diesen ganzen menschlichen Overhead und baut eine reine Maschine-zu-Maschine-Autobahn.
Und wenn diese Autobahn steht, ändert das sofort unseren Alltag. Guck mal, Google hat das erste Redesign der Suchbox seit 25 Jahren gemacht.
Ja.
Basierend auf Gemini 3.5 Flash.
Ja.
Nimmt jetzt Bilder, PDFs, Videos. Der AI-Mode hat 1 Milliarde Nutzer erreicht und verdoppelt sich jedes Quartal.
Gigantisch.
Aber jetzt kommt's. OpenAI und Apple Health. Die verknüpfen ChatGPT, also GPT 5.5 Instant und 5.6 Sol, direkt mit Gesundheitsdaten. Über 300 Millionen gesundheitsrelevante Anfragen pro Woche.
Wahnsinn.
Und 70% dieser Gespräche fanden vorher außerhalb von Gesundheits-Apps statt. Jetzt ist das für Nutzer ab 18 verfügbar. Aber ganz ehrlich, vertrauen wir ChatGPT da nicht etwas zu viel an? Den perfekten Code schreiben ist das eine. Aber meine Blutwerte und ärztlichen Befunde in Echtzeit analysieren.
Es ist der ultimative Stresstest. Aber technologisch ergibt es Sinn. GPT 5.6 soll ist prädestiniert dafür, Korrelationen in komplexen Datenstrukturen wie Langzeitblutwerten oder EKGs zu finden, die ein Arzt im Stress vielleicht übersieht.
Ja, okay.
Durch die Multimodalität kann das Modell einen Arztbrief-PDF lesen, ein Hautausschlagsfoto analysieren und Smartwatch-Daten darüber legen. Das wird den Gesundheitssektor durch absolute Personalisierung auf den Kopf stellen.
Krass. Aber wo so viel Macht und so teure Tokens im Spiel sind, entsteht natürlich sofort ein Schwarzmarkt, ne? Und ein hochpolitischer Kampf. Kommen wir zum letzten Punkt. Der Analyst Matt Leonard hat den Relay-Markt untersucht.
Ah ja, ein sehr spannendes Thema.
Ein skurriler Graumarkt, vor allem in China, der LLM-Token extrem rabattiert weiterverkauft. Die nutzen Open-Source-Proxys wie OneAPI oder NewAPI und finanzieren das durch massenhaftes Ausnutzen von kostenlosen Testversionen, ungeschützten Support-Bots und teilweise gestohlenen Kreditkarten.
Mhm.
Die wollen damit Geoblockaden umgehen oder Daten für Modelldestillation sammeln. Das ist doch, als würde man im großen Stil die Hauptstromleitung anzapfen, oder?
Genau das ist es und es zeigt das Missbrauchspotenzial sehr deutlich.
Ja, und parallel dazu gibt es einen neuen offenen Brief an US-Politiker zum Thema Open Weight AI, unterzeichnet von Meta, Microsoft, Nvidia, IBM. Die fordern den Schutz offener Modellgewichte.
Ja, eine sehr strategische Allianz.
Die sagen, das senkt Einstiegskosten und verhindert Monopole. Sie vergleichen das mit der Open-Source-Bewegung der 80er. Und behaupten, geschlossene Modelle seien nicht per se sicherer. Aber mal kritisch gefragt, ist es nicht faszinierend, dass genau diese Giganten plötzlich die Robin-Hood-Karte spielen? Machen die das aus Altruismus oder um Konkurrenten auszubooten?
Wir müssen das objektiv betrachten. Nvidia will offene Modelle, weil dann tausende Startups eigene KIs trainieren und dafür Nvidias Hardware kaufen.
Macht Sinn.
Und Meta will die KI als Basisprodukt kommodifizieren, um reinen KI-Entwicklern die Geschäftsgrundlage zu entziehen, während sie selbst mit Werbung in ihrem Ökosystem Geld verdienen. Gleichzeitig zeigt der Relay-Markt aber, dass offene Gewichte auch Risiken bergen, wenn sie unkontrolliert für Cyberangriffe genutzt werden.
Also wirklich ein Kampf um die Vorherrschaft.
Genau.
Puh. Also wir haben heute wirklich extrem viel gecovert. Fassen wir das mal zusammen. Wir erleben aktuell in Echtzeit den Wechsel von einfachen, passiven Chatbots hin zu hochaktiven Systemen. Also KI, die ihre Fehler selbst behebt, Teams von Agenten koordiniert und dabei auf völlig neuer, blitzschneller Infrastruktur läuft.
Richtig, das ist die Konvergenz dieser ganzen Technologien.
Genau. Und zum Abschluss habe ich noch einen Gedanken für euch zum Mitnehmen. Wenn diese Agenten jetzt schon anfangen, ihren eigenen Code zu optimieren und ihre Ausführungsumgebungen selbstständig anzupassen, wie lange dauert es noch, bis sie feststellen, dass das zugrunde liegende Betriebssystem, auf dem wir Menschen sie laufen lassen, zu ineffizient ist und sie ein völlig neues, für uns vielleicht unverständliches System von Grund auf neu bauen wollen?
Eine sehr spannende Frage.
Definitiv. Wenn ihr noch mehr rund um das Thema KI erfahren wollt, besucht die Webseite llm-magazin.de. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.